Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei Tala und Tala, dem Podcast, der Wirtschaft, Sinn und Ethik miteinander verbindet. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und produziere diesen Podcast. Ich bin der eine Host und mit mir zusammen ist wie immer hier der fantastische Tobias Siebel, der andere Host. Das ist der Gründer der Tala und Tala Konferenz. Moin, Tobias.
Moin zusammen. Schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, und zusammen zeigt, es sind mehr Leute hier als du und ich. Du hast uns wieder einen Gast eingeladen.
Ja, direkt aus der Tala und Tala Community. Kennengelernt auf der Konferenz, aber ihren Mann hatten wir auch schon mal da, den Günther. Karin, schön, dass du bei uns
hallo.
Bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
Um den Mann zuzuordnen, Karin Döller-Höfeld, der Mann Günther Höfeld. Das war das Thema Herz, was wir damals mit ihm hatten. Aber mit Karin reden wir jetzt über ein anderes Thema und auch nicht über Leber oder so. Wir arbeiten uns jetzt nicht in den Organen weiter voran, sondern Karin, was ist dein Thema?
Erzähl mal. Naja, wenn ich es so betrachte, also Günther steht so ganz stark fürs Herz, ich stehe ganz stark fürs Leben. Mhm. Und den ganzen Körper, also Körper, Seele, Geist, alles zusammen. Und genau, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Ich habe auch Biologie studiert, mit Schwerpunkt Mensch und Verhalten, Psychologie studiert und bin jetzt inzwischen unterwegs in der Beratung, Begleitung für Menschen, die was bewegen wollen in der Welt und die aber merken, sie kommen da an ihre Grenzen, eben körperlich, seelisch oder auch geistig, geistlich, wie auch immer. Und für die bin ich da.
Ja, und ein Stichwort, was ja im Grunde genommen auch das Erlebnis von deinem Mann und ja dann auch eurer Ehe auch mitgeprägt hat, da wer das nochmal hören möchte, gerne, wo es ja wirklich um Leben und Tod ging, du hast das Stichwort Trauma mitgebracht. Mhm. Das hatten wir auch bei der letzten Konferenz in 2, 3 Vorträgen, was das mit Menschen macht. Und erzähl da doch mal oder nimm uns da mal mit rein. Du hast für dich selber ein traumatisches Erlebnis oder eine traumatische Kindheit hinter dir. Du hast ein Familientrauma, das ist ja auch etwas, was in der neueren Forschung, Epigenetik, Traumaforschung deutlich stärker wieder hochkommt, gerade auch in Deutschland, wo es viel Kriegstrauma gibt und das auch über Generationen weitergegeben wird. Erzähl doch gern mal davon.
Ja, es ist natürlich auch ein Thema, was sehr oft mit Scham besetzt ist oder auch Schuldgefühlen. Und da musste ich mich auch erstmal durchkämpfen sozusagen, bis ich das alles mal so richtig zugelassen habe. Aber das war dann vor etlichen Jahren inzwischen der Fall. Also bei mir war es so, ich komme im Prinzip aus einer Familie, die tatsächlich, wo jeder Einzelne, die ist auch nicht sehr groß, muss man dazu sagen, aber jeder Einzelne ist tatsächlich vom Zweiten Weltkrieg traumatisiert. Die Großeltern wahrscheinlich schon vom Ersten auch. Und zwar, um das mal plastisch zu machen, meine Oma hatte eben ihre Tochter, meine Mutter, die war zu dem Zeitpunkt noch ein Kind, vielleicht so um die 10 Jahre alt oder so. Und die russischen Soldaten, die dann in das Dorf gekommen sind, haben tatsächlich die Frauen vergewaltigt und wollten meine Mutter vergewaltigen. Und dann hat meine Oma sich vor sie gestellt, hat gesagt, nee, nehmt mich. Meine Mutter hat es aber mitbekommen. Hm. Und man kann sich unschwer vorstellen, dass es für beide ein traumatisches Erlebnis war und sie regelrecht wirklich auch vom biologischen Aspekt her traumatisiert hat. Und es ist ja auch klar, dass das eine Auswirkung hat auf Kinder, die dann kommen, auf die Erziehung, auf den Umgang mit ihnen, dass diese ganzen Bedürfnisse wie Nähe, Sicherheit, Versorgung, dass die einfach beeinträchtigt waren. Und bei meinem Vater war es ein bisschen anders. Der wurde dann schon sehr früh als Flakhelfer eingezogen in den Krieg, hat natürlich da auch schreckliche Dinge miterlebt. Also ich bin von beiden Seiten aus eigentlich in eine Traumafamilie reingeboren worden und habe das gar nicht erst begriffen.
Und du hattest während deiner Kindheit, was sich ja dann erst später herausgestellt hat für dich, ja auch sowas wie Vereinsamung, dass man sich nicht so um dich kümmern konnte, auch schon im kleinsten Frühkindalter.
Ja, also es war tatsächlich so, meine Mutter ist irgendwie auch paradoxerweise Pädagogin gewesen. Sie ist auch schon gestorben inzwischen. ja, das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Aber jedenfalls, sie wusste eigentlich sehr, sehr viel, wie man mit Kindern umgeht. Aber sie war noch sehr geprägt, glaube ich, auch durch die ganze Vorstellung von Pädagogik, von Erziehung aus dem Dritten Reich. Es gab ja auch bestimmte Bücher, die Pflichtlektüre waren, wo ganz grausame Dinge vermittelt wurden, wie man darf ein Kind, ein Baby nicht an sich ranhalten und auch nicht anschauen, sondern das muss abgehärtet werden und so weiter und so fort. Ja. Also das Ganze ist, glaube ich, hat so geprägt, dass man selbst meine Mutter...
Bis weit in die 50er hinein, ne?
Nee, bis also in die 80er Jahre.
Bis in die 80er, noch länger, jetzt, ja.
Mit 90er bin ich nicht sicher, aber
dieses Buch
in die
80er.
Ja, ja, das wurde noch verlegt,
Wahnsinn.
Bis vor kurzem. Also das ist also absurd, ja. Auf jeden Fall, weil meine Mutter wusste das wohl oder auch nicht, wie auch immer. Ich wurde ab 3 Monaten als Säugling, mit 3 Monaten schon jeden Tag regelmäßig allein gelassen, über Stunden, jeden Vormittag. Meine Eltern waren arbeiten, meine Großmutter kam dann irgendwann gegen Mittag. Das heißt, das war immer so eine Familienanekdote. Ja, die Karin, die lag dann in ihrem Wägelchen auf der Terrasse, am Waldrand, wo die Rehe kommen und so. Das wurde alles so ein bisschen verklärt.
Wie schön.
Ja, auch schön, das, ja. Aber eben auch nicht schön, wenn man überlegt, ein 3 Monate altes Baby. Ja.
Ja.
Also das heißt, ich wurde in der Zeit nicht wirklich gut versorgt, meine Bedürfnisse wurden nicht erfüllt. Mhm. Und jetzt kommt dazu, was so dramatisch auch ist, dass in diesem Alter das ganze Stressverarbeitungssystem erst ausgebildet wird und auch das System, was Emotionen verarbeitet, Gefühle verarbeitet, wird auch da erst ausgebildet. Das heißt, es konnte sich nicht normal ausbilden alles. Und das hat natürlich, weil das ja alles miteinander zusammenhängt, hatte das auch Auswirkungen auf körperliche Dinge. So, und mit dieser Hypothek bin ich dann quasi ins Leben gestartet und musste dann damit klarkommen.
Wir machen mal einen Zeitsprung. Wir machen mal einen Zeitsprung in dein Leben später, weil du hast mir ja auch bei der Konferenz gesagt, du hast dann irgendwann erlebt, da ist irgendwas, was dich noch hält, was irgendwas in dir auslöst, eine negative Resonanz, was dich hemmt, was dich hält, auch stressmäßig. Wie hast du gemerkt, dass da etwas war, was tief in deiner Vergangenheit liegt?
Also es war eigentlich immer beides für mich da. Es war auf der einen Seite dieses, ich will was bewegen, ich will was gestalten, ich will was in die Welt bringen, was ich wichtig finde. Ich kann auch einiges, ich bin vielseitig begabt. Und gleichzeitig irgendwas, was das so gehemmt hat und blockiert hat und mich nicht hat das einfach so umsetzen lassen, wie wahrscheinlich viele Leute es können, ja. Die sehen da gar kein Problem drin. Also ich überlege mir was und ich habe mein Ziel oder meine Vision erstmal, meine Ziele, und dann setze ich das einfach um. Bei mir war es nicht so einfach und ich habe viel gemacht, weil ich halt neugierig war. Und da ich Biologin bin, habe ich mich sowieso ja damit befasst auch, um herauszufinden, was ist das denn nun? Ist das meine Psyche, die da hemmt? Also irgendwelche Glaubenssätze? Vor allen Dingen, oder ist das mein körperliches Befinden, oder was ist das denn eigentlich? Und ich merke ich habe dann irgendwann begriffen, dass es halt ganzheitlich zu sehen ist und dass es verschiedene Dinge sind auf den ganzen Ebenen, die mir es da schwierig machen. Und ich habe dann natürlich auch meine Wege gesucht mit Beratung, Therapie, habe selber Ausbildung gemacht in die Richtung, und das hat auch alles geholfen. Das zu verstehen, das einzuordnen und sogar auch tatsächlich, dass da Heilung reingekrabbelt ist in vieles, ja, dass das behoben wurde innerlich. Gleichzeitig ist es so, dass das nicht alles plötzlich hurra, hurra, wo ist das Problem, ist. Nee, ist es nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung. Jetzt kommen auch langsam so Alterserscheinungen dazu. Aber das Körperliche ist schon auch da, ne, wo ich merke, da ist schnell eine Erschöpfung da. Da ist, wie soll ich sagen, ich habe nicht so viel Kraft wie andere, so kann man es vielleicht sagen. Nicht so viel Energie wie andere. Ich brauche mehr Pausen.
wie ist das in Verbindung zu bringen? Weil ich wollte eben fragen, als du so ein bisschen geschildert hast, wie es war sozusagen in frühester Kindheit, da würde ich so denken, was daraus resultiert, ist bestimmt, könnte mir vorstellen, so ein globales Stressempfinden zum Beispiel. Wenn man sich nicht sicher fühlt, dann ist man, glaube ich, potenziell gestresst. Also wenn einem die Grundsicherheit fehlt. Das wiederum kostet wahrscheinlich auch Kraft, so, weil man immer alle Antennen anhat und immer nur am Machen ist. Aber kannst du das vielleicht nochmal, also kannst du das so sagen, welche Folgen das hatte? Ist das für dich klar geworden?
Also zum Beispiel, wie gesagt, ist es so, dass ich schneller gestresst und schneller dadurch auch erschöpft war und bin. Mehr Pausen brauche, Erholung brauche. Es war zum Beispiel, ja, ich hatte eigentlich den Traum, mal Sängerin zu werden. Das ist schon sehr, sehr alt. Ich habe immer super gerne gesungen, aber auch in kleineren Settings dann öfter mal gesungen am Anfang. Und dann war bei meiner Abitursfeier, war es so, dass wir als Band zum ersten Mal einen Auftritt haben sollten. Da war ich, glaube ich, 18 oder 19. Und da sollte ich ein Solo singen. Und das war so schlimm für mich, dass ich wirklich fast gestorben bin, gefühlt. Natürlich nicht wirklich, aber gefühlt habe ich gedacht, ich überlebe das jetzt nicht. Das ist so grauenhaft. Vor lauter Stress, vor lauter Herzklopfen und Panik und die sehen mich jetzt alle und die hören mir alle zu und ich bin wie nackt ausgezogen vor ihnen und das halte ich jetzt nicht aus. Ich habe es dann doch gemacht, was auch gut war. Ich habe gemerkt, ich habe es überlebt.
Respekt.
Aber dann habe ich gemerkt, naja, Berufssängerin ist wahrscheinlich nichts für mich. Ja. Das ist mal so ein kleines Beispiel, wie es am Anfang war. Und später, je mehr ich verstanden habe, je mehr ich auch dann meine Glaubenssätze, meine Grundüberzeugung auflösen konnte, wo sich viel innerlich beruhigt hat. Also ich arbeite selber auch damit und ich bin davon auch völlig überzeugt, weil ich es eben an mir selber und an vielen Klienten schon erlebt habe, dass wir im Innern so Repräsentanten haben aus den verschiedenen Altersstufen von einem selber. Mhm. Also wenn man so will, verschiedene innere Kinder in verschiedenen Altersstufen. Und die haben sich tatsächlich inzwischen so beruhigen können. Und das hat ganz stark damit zu tun gehabt, dass, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich ein Erlebnis hatte, wo ich bin ja gläubig, ich glaube an Gott, ich lebe mit ihm jeden Tag. Und wo ich dieses Erleben hatte, dass Gott, der Vater, diese ganzen Kinder in allen Altersstufen so zu sich rannimmt, auf den Arm nimmt oder ganz nah an sich. Und die, das, jetzt wird es ein bisschen spooky, ich weiß nicht, für manchen. Aber für mich macht es völlig Sinn. In seinen Handflächen hat er einmal mich kurz nach der Zeugung und dann auch noch in einem späteren, in einer späteren Altersstufe im Mutterleib und hält mich, ja, hält mich in allen Altersstufen. Und ich als Erwachsene, Karin, bin auch dabei. Zwei sind noch nicht so ganz nah, die kommen aber noch, die sind so 16, 17, da arbeite ich noch dran.
Lass die Kinder zu mir kommen, das gilt ja wohl
genau, für auch
die Teenager.
Ja, 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 ja. Und 16, 17 ist natürlich auch so ein Alter, ne? Da geht es auch viel um Wut. Ich kenne das so von mir selber, dass ich leider, Günther weiß das gut, manchmal so Wutanfälle kriege und das hat mit dieser Altersstufe zu tun. Aber die anderen, die kleinen Kinder, die sind einfach so aufgehoben jetzt bei Gott, dem Vater. Da ist so viel ruhig geworden. Also eigentlich ist jetzt alles gut für diese Altersstufen.
Das ist ein schönes Bild. So kann man das auch mal für sich selber dann interpretieren oder so. Ja, klingt ja so, als hättest du da so eine bildliche Offenbarung gehabt für dich.
Ja, das
persönlich
war wirklich so ein Erlebnis, wo ich das gesehen habe und gespürt habe, dass da was passiert. Und das ist ja das, was dann wirklich auch was verändert, auch auf einer gehirntechnischen Ebene. Also da werden ja neue Verknüpfungen gemacht im Gehirn auch.
Aber nochmal trotzdem kurze Frage dazu. Ich weiß nicht, ob du das schon quasi mitgemeint hast bei dem, was du erzählt hast, aber ich würde denken, wenn man sich dessen bewusst wird, was so war in frühester Kindheit und man sagt so, Leute, ey, war ja nicht so toll, ne? Hat man Wut, aber man hat doch bestimmt auch Schmerz. Also ist der Schmerz damit auch schon irgendwie, ist er schon da mit in Behandlung oder ist das ein eigenes Thema, mit dem Schmerz klarzukommen?
Also du meinst so seelischer Schmerz wahrscheinlich oder körperlich?
Ja, das also Traurigkeit vielleicht auch, dass man sagt, Mensch, wieso konntest du nicht einfach nur normal sein oder wieso wurde mir was vorenthalten, was ich jetzt mein Leben lang auch dabei haben werde?
Ja, das ist eine gute Frage. Also
oder das Gefühl, wenn man sich in dieses kleine Kind nochmal reinfühlt, ne, und sagt, boah, was muss das für ein verlassenes Wesen gewesen sein, so, ne? Da kann ja schon noch ein Schmerz, finde ich, entstehen.
Ja, das war auch tatsächlich so. Also dass ich auch nochmal, das hing auch dann wiederum oder waren das zwei Sachen, weiß ich nicht mehr genau, aber das ging auch so um Vergebung meinen Eltern gegenüber an dem Punkt, ne? Tatsächlich aber dahin kommen konnte, ihnen zu vergeben, weil die haben ihr Bestes getan, die konnten halt nur nicht besser. Aber das, was du sagst, das würde ich jetzt mal nennen, so Trauer oder Bedauern oder so über das, was halt war. Und das hatte ich sehr stark, ja. Also, dass ich, wenn man Ende 50 ist oder sowas und dann kommt das erst als Offenbarung, dann hat man ja sein Leben schon ein ganzes Stück gelebt und das ist für mich immer noch, ja, das ist auch ein Schmerz, doch, du hast schon recht. Das ist noch ein Schmerz, dass ich denke, meine Güte, so viele Jahre, so viele Jahrzehnte, wo ich so viel hätte machen können, wo ich doch so viel auf die Beine stellen will. Aber das ging halt einfach nicht. Und ich hatte tatsächlich auch in letzter Zeit nochmal eine schwierigere Zeit mit Krankheit und körperlicher Krankheit und wo ich auch nochmal so lahmgelegt wurde. Und wo das auch nochmal hochkam. Meine Güte, was habe ich eigentlich erreicht in meinem Leben? Nicht viel, so gefühlt. Was wahrscheinlich auch noch nicht mal stimmt. Aber ja, das ist ein Schmerz. Ich weiß nicht, ja, es ist vielleicht mehr so ein Bedauern geworden.
Aber du hast ja auch was draus gemacht, ne? Also nicht nur für dich, sondern auch für andere.
Naja, also mein Herz schlägt dafür, solche Menschen zu begleiten und wenn ich das darf und ihnen helfen kann mit meinem Dasein, mit meinem ganzen Know-how und Erfahrung und so weiter, dann erfüllt mich das sehr, ja. Ich würde es noch gerne noch mehr machen, aber kommt ja vielleicht noch, wer weiß.
Ja, jetzt spätestens jetzt nach dem Podcast kommen ja bestimmt noch mehr Leute, die so solche Erfahrungen haben.
Würde mich freuen.
Heißt das denn Traumabegleitung oder wie würdest du das nennen, was du machst? Weil wir reden hier über Traumata. Ich glaube, das Wort haben wir noch gar nicht, also hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, aber das ist ja eins das Oberthema dieser Folge. Wie würdest du das benennen, was du machst?
Ja, also Traumabegleitung finde ich einen schönen Begriff. Ich habe da auch in diese Richtung eine Ausbildung nochmal gemacht. Ich empfinde, das ist wirklich sowas wie eine Begleitung, obwohl da ganz viel passiert an Wiederherstellung. Ich mache ja keine Therapie und gleichzeitig bekomme ich manchmal das Feedback, wow, da passiert jetzt so viel, das habe ich in meiner Therapie nicht erlebt. So, das freut mich natürlich auch auf eine Art. Ja, Traumabegleitung. Es geht ja da bei diesen Menschen, so wie ich es auch erlebt habe, um einmal Entwicklungstrauma, ne, was ich erzählt habe als Kind, entwickelt sich ja gerade erst Stresssystem, Emotionsregulation. Und auch, was damit einhergeht in der Regel, ist ein Bindungstrauma. Also das heißt, meine Eltern haben sich nicht so gekümmert, wie sie sollten. Sie waren eher auch fern, oftmals, nicht immer natürlich. Konnten auch sehr lieb sein und sehr nett. Aber eben manchmal waren sie einfach fern, nicht da und so weiter. Und das macht natürlich was für das ganze Thema Beziehung. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich Günther kennengelernt habe. Und er mich wollte, so verkorkst, wie ich damals war. Und da kam ganz viel Heilung durch diese Beziehung, die wir beide haben. Dass er eben verlässlich ist. Und da ist für mich und eben nicht irgendwie abhaut oder sowas, wenn es auch nur zeitlich wäre, sondern er ist wirklich da. Und das hat ganz viel Heilung in mir gebracht. Und ich glaube, dass gerade in der heutigen Zeit das Thema Beziehungen ja so wichtig geworden ist, weil da so viel brach liegt und kaputt gegangen ist und schwierig geworden für viele Menschen. Und das ist schon auch ein Anliegen von mir. Ich mache jetzt keine Paartherapie, aber für Einzelne, die damit Probleme haben, mit denen arbeite ich auch ganz sehr gerne sogar. Ja.
Und wie sieht das dann aus konkret, so Traumabegleitung? Also ich habe so verstanden, Günther war so ein bisschen dein Traumabegleiter. Aber Günther kann ja nicht überall sein. Nee, also der ist ja schon für dich. Nein, also was machst du sozusagen? Also wie, was kann man sich so vorstellen? Also man muss ja irgendwie erstmal merken, so, oh, ich glaube, ich habe da was. Das ist ja, es braucht ja irgendwie eine Selbsterkenntnis wahrscheinlich am Anfang. Und dann kommt man zu dir, dann wie begleitet man jemanden, der traumatisiert ist?
Also das ist schon mal ein großer Knackpunkt, dass die Menschen das selber erkennen für sich. Und dann noch fast noch ein größerer Knackpunkt, dass sie deshalb auch Hilfe suchen. Das ist ja nicht unbedingt ein Automatismus, das ist ja nicht unbedingt gesagt, dass das dann auch kommt. Weil das, wie gesagt, viel mit Scham oft zu tun hat. Ich bin falsch, ich bin verkehrt. Und dann soll ich auch noch zu jemandem gehen und das ist doch Schwäche, ne, wenn ich mir Hilfe suche. Da muss ich echt sagen, aus aller meiner Erfahrung, das ist eher Stärke. Wenn ich mir Hilfe suche, wo ich merke, ich komme einfach nicht weiter, also ich allein schaff's einfach nicht, Das ist eine Stärke. Das zu sagen und sich auf den Weg zu machen, jemand zu suchen, ich finde das einfach nur bewundernswert und hervorragend, wenn das jemand macht, wenn es ihm gelingt, da mit seiner Scham sozusagen trotzdem sich jemand zu suchen. Und was passiert da? Also ich bin für denjenigen ganz da und es gibt ja diesen Begriff vom Nachbeeltern, was ein bisschen sperrig ist im Deutschen, Reparenting. Also da geht's ja ganz stark drum, dass ich jemanden anderen habe, der ein Stück weit zumindest das auffängt oder mich das nachholen lässt, was meine Eltern versäumt haben. Und ich bin einfach für die Menschen da, wenn sie kommen. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, ich arbeite ganz stark mit einem Ansatz, den ich einfach für mich als so bahnbrechend, verändernd erlebt habe und auch bei vielen anderen inzwischen, mit dem Internal Family Systems. Ich habe vorhin von den verschiedenen inneren Kindern gesprochen, in verschiedenen Altersstufen. Und der Entwickler, der Richard Schwartz, nennt das Persönlichkeitsanteile. Da gibt es eine Einteilung in verschiedene Gruppen. Das hat er so rausgefunden im Arbeiten mit seinen Patienten. Er war Familientherapeut und hat irgendwann mal gemerkt, eigentlich gibt es doch sowas wie verletzte Teile, also die oft verbannt sind, die oftmals irgendwie hinten weggedrückt werden, in den Kerker geschlossen. Also im Alltag dürfen die gar nicht rauskommen. Mhm. Gerade bei Männern ist das ja oft so. Also diese verletzten Teile und dann gibt es auch Schützerteile. Und das ist ja immer so, also so sind wir gestrickt als Menschen und das ist ja auch sehr, sehr gut so, dieser Mechanismus, wenn wir verletzt werden, dass wir dann automatisch quasi Schutzmechanismen entwickeln. Und er sagt, es gibt eigentlich zwei Gruppen von Schützerteilen. Einmal sind das die Managerteile, das heißt, die sind im Alltag sehr anerkannt, die sind strukturiert, planvoll, strategisch und so weiter, können sehr gut arbeiten. Und dann gibt es aber auch die Feuerbekämpfer, also Firefighters im Englischen, die quasi emotional sind, impulsiv. Wenn die meinen, die Manager kriegen es nicht hin, dann müssen wir hier auf den Plan. Wutanfälle ne? und solche Dinge, also alles, was so in diese Richtung geht. Und dann gibt es bei ihm, und das ist, finde ich, was Besonderes in seinem Ansatz, dass er sagt, und trotz alledem gibt es einen unverletzbaren Kern in jedem Menschen. So er nicht gehirngeschädigt ist oder sowas. Da wird es schwierig dann. Aber bei allen anderen Menschen ist es so, sie haben diesen unverletzbaren Kern. Das ist ein Ort, aus dem heraus all diese Qualitäten entspringen, wie Ruhe, Klarheit, Mitgefühl, Interesse, Kreativität, Verbundenheit, Zuversicht. Ja, all diese Dinge sind da zu Hause, in Anführungsstrichen, und können dann, und dann kann man aus diesem Bereich heraus, aus dem Unverletzten, aus dem, wo alles gut ist, den eigenen Teilen begegnen. Und dann können die sich auch verändern. Dann können die entlastet werden, sich entspannen, zur Ruhe kommen, neue Aufgaben übernehmen. Das heißt, dann kann sich das ganze System innerlich neu aufstellen. Wie so ein Orchester, das vom Dirigenten dirigiert wird und dann auch wirklich harmonisch zusammenspielen kann. Und das ist so ein Ansatz, da merke ich, das ist umfasst so vieles, eigentlich alles aus meiner Sicht. Und damit kann man wunderbar arbeiten, sodass Menschen tatsächlich nochmal ein ganz neues inneres Leben spüren können und sich selbst ganz anders erfahren als im Alltag. Gerade die eben traumatisch auch belastet sind. Es gilt übrigens ansonsten für alle Menschen, dass sie Persönlichkeitsanteile haben. Nicht nur für Traumatisierte. Und das ist eine wunderbare Geschichte, damit arbeiten zu dürfen und so veränderungswirksam und so schnell manchmal. Ich begleite gerade eine Frau, bei der passieren, wir haben jetzt, glaube ich, 2 Sitzungen gehabt und bei der ist so massiv viel passiert mit 2 Dingen, die sie, glaube, traumatisch belastet hatten. Das ist wunderbar zu sehen. Da bin ich immer wieder glücklich, dabei sein zu dürfen.
Und das ist jetzt, quasi dein aktueller Beruf, oder? Mit dem du unterwegs bist, Beruf, Berufung, dass du Menschen mit ihrem Trauma begleitest.
Ganz genau. Und was auch noch dazu kommt für mich, ich habe ja gesagt, ich glaube an einen Gott, der wirklich in jeder Minute hier bei mir ist und an den ich mich wenden kann und der mir hilft und mich erfüllt. Und diese Erfüllung, so empfinde ich das, so verstehe ich es selber, so habe ich es erlebt, passiert eben in dieses Selbst hinein. Da ist so ein, also wenn ich vorhin gesagt habe, da ist die Ruhe, die Klarheit und so weiter, Zuversicht, Mut. Das ist so der Andockpunkt für Gott. So erlebe ich das. Also er kommt mit seinem Geist in meinen Geist hinein und dann fließt er sozusagen zu allen inneren Kindern, zu allen Teilen, die ich so habe, fließt er hin. Und das ist auch so was ganz Wunderbares zu erleben.
Ich habe nochmal 2 Gedanken. Das eine ist, ich glaube, das Schwierige beim Erkennen, dass man traumatisiert ist, ist bestimmt auch, dass man Sachen auch eher bagatellisiert, beziehungsweise dass es manchmal auch Sachen sind, wo man sich auch nicht ganz sicher ist. Mhm. War das so? Da ist doch was. Ne? Also ich rede jetzt nicht davon, dass jemand eine PTBS hat oder irgendwie sowas, ne? Sondern dass man einfach so, wenn es was aus der frühen Vorzeit ist, des eigenen Lebens, aus der vorbewussten Zeit oder aus der frühbewussten Zeit, bestimmt auch schwer, da einen inneren Stand zu bekommen und zu sagen, doch, da ist was. Mhm. Das hilft beim Bagatellisieren ungemein, wenn man sagt, ach, wahrscheinlich sind das nur komische Gedanken. Mhm. Und ganz allgemein, aber auch nochmal, ich glaube ja, dass der Bedarf für das, was du anbietest, zumindest in Deutschland, unendlich ist. Mhm. Weil wir reden hier über, also Trauma klingt immer so dramatisch, ne? Keiner will traumatisiert sein. Und ich denke auf eine Weise, wir hier die nach Generation des Krieges sind, selbst in 3., 4., 5. Generation, es strahlt immer noch aus. All das Schlimme, was passiert ist, was nie verarbeitet wurde, was aber dann doch irgendwie weitergegeben wurde, ungewollt, unbewusst, was auch immer. Also ich glaube, also soll jetzt nicht überdramatisch klingen, aber auf eine Weise leben wir bestimmt in einem durchtraumatisierten Land.
Absolut, so sehe ich das auch. Also ich glaube, dass, oder was heißt ich glaube, es gibt Experten, Expertinnen, die sagen, dass mal mindestens jeder Dritte selber wahrscheinlich Traumafolgen davongetragen hat, wie du schon sagst, auch über die Generationen hinweg. Manche sagen auch jeder Zweite. Und es ist ja so, man ist ja auch indirekt damit befasst. Also wenn ich einen Partner heirate, der traumatisiert ist, dann habe ich ja damit auch zu tun.
Spätestens da kriegt es ein.
Insofern finde ich das völlig auch so, wie du es sagst. Die ganze Gesellschaft ist eigentlich durchtraumatisiert. Also ich sage mal durchtränkt von Trauma. Und deswegen auch dieses Bagatellisieren, dieses Abtun, Verleugnen, das ist sicherlich auch ein Mechanismus für viele. Ich habe das auch erlebt am Anfang. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Ich habe gesagt, naja, komm, ja. Ich lag da allein im Wagen. Naja, so what, ja.
Ich lebe noch.
Ich lebe noch. Wo ist das Problem, so ungefähr. Ich dann tatsächlich, bis das so wie so durchgesickert ist, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, als ich mich damit befasst habe. Und dann irgendwann habe ich es mal zulassen können. Das sind natürlich auch Schützerteile in mir gewesen, die das nicht zulassen wollten, diesen Gedanken, wie ich bin traumatisiert. Aber ich habe das so sukzessive zulassen können. Und das war das Gute, ne? dass die Schützerteile immer mehr ein bisschen mehr locker lassen konnten. Und dann haben sie gemerkt, das innere System hat gemerkt, damit kann man schon klarkommen, dass man das zugibt. So.
Ja. Und wichtig ist ja, glaube ich, auch, dass sich Traumatisierung nicht immer daran äußert, dass man irgendwie in der Ecke sitzt, nervös hin und her wippt und, keine Ahnung, seine Fingernägel zerkaut, sondern ich glaube auch ganz viele Vermeidungsstrategien, die oberflächlich gar nicht wie ein Trauma wirken, sind eben eine Traumafolge.
Ja, also bei mir zum Beispiel, die Leute haben das nicht gemerkt oder so. Und als ich damit dann irgendwann gewagt habe, mal mehr öffentlich zu werden und das auch zu sagen, mich zu outen sozusagen, dann haben viele gesagt, nee, das merkt man dir aber überhaupt nicht an. Ja, ist so. Ich glaube, dass das tatsächlich bei vielen Begabten, wir haben ja unser Thema, ne, begabt und traumatisiert, wie geht denn das, dass viele begabte Menschen, intelligente Menschen, da sehr viele gute Strategien entwickeln, wie das gar nicht offenbar wird und nicht erkennbar wird nach außen. Und gleichzeitig, solange es aber noch so ist und solange das im Innern noch ungeklärt, ungeheilt ist, ist dann immer irgendwas, was einen selber zumindest umtreibt und erschöpft und gestresst. Und deshalb ist es so gut, da auf dem Weg weiterzugehen, Schritt für Schritt.
Ich habe noch eine Frage, müssen wir aber auch nicht zu sprechen, aber dieses, wir haben ja vor eben von Günther auch gesprochen, der ja auch im Podcast erzählt hat über seinen Lebensweg. Wie war das denn damals dann für dich, dieses, du hast gerade gesagt, Günther ist immer nah, aber da war es ja auch so, dass Günther kurz vor nicht mehr da ist, ne? Also wer die Folge nicht gehört hat, Günther mit einem 1 zu 5 Millionen Herzfehler oder sowas.
Ein Tumor, er hatte gestorben. Einen Tumor im Herzen.
Tumor, ja. Genau. Waren das dann so Backflashes für dich oder war das noch in so einer Phase, wo du das noch gar nicht, es war ja dann wahrscheinlich so eine Lebensphase, wo es mit Trauma noch nicht so bei dir präsent war, oder?
Also es war 1999, da war ich 39, da war das gerade so im Schwange, dass ich mich da rangetastet habe mit Trauma. Also das war so, das war nochmal interessant, weil da habe ich gar nicht viel gemerkt. Also da habe ich mehr im guten Sinne funktionieren können. Also das ging ja von jetzt auf gleich. Das war freitags in die Klinik gekommen. Ich glaube, freitags abends noch wurde das quasi zum ersten Mal diagnostiziert. Da kam extra um 11 nochmal die Ärztin und hat mit dem Ultraschall geguckt und hat gesagt, da ist eine fremde Struktur in ihrem Herzen. Und dann am Samstag wurde das nochmal verifiziert mit so einem, muss dann Schlauch schlucken und dann von innen nochmal Ultraschall machen. Und am Montag wurde er operiert. Also das ging zack, 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 zack. Kann man gar nicht nachdenken, groß. Und da habe ich interessanterweise irgendwie einfach nur funktionieren können und habe die Dinge alle erledigt, alle möglichen Leute informiert. In unserer Kirchengemeinde habe ich es erzählt. Die haben dann dafür auch gebetet und so weiter. Und wir haben uns verabschiedet tatsächlich vorher voneinander, vor der Operation, weil wir nicht wussten, ob er überlebt. Vielleicht war es dann eher, das ist schon so lange her, aber vielleicht war es dann eher im Nachhinein, dass dann nochmal so ein, als alles gut gegangen war und er überlebt hat, wie so eine Woge nochmal über mich rüber gedingst ist, also gefallen ist. Aber das konnte ich tatsächlich irgendwie bewältigen. Und zwar alleine, mehr oder weniger. Ja.
Ja. Wenn du nochmal so auf Begabung, Beruf zurückdenkst und oder darauf fokussierst, was könnte denn Menschen, die, ich sag mal, in so High-Performer-Jobs sind, was würdest du sagen, hier, begib dich mal auf diese Spur, könnte vielleicht Trauma sein, wenn da irgendwie immer was bei dir mitschwingt. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, so, keine Ahnung, drei Anzeichen oder historisch, ne, hatten wir ja gerade schon eingeordnet, fiel ja gerade schon die durchtränkte, traumatisierte Nation so ungefähr. Gibt's da für dich nochmal so zum Schluss des Podcasts so Hinweise, wo du sagst, so, den Weg einschlagen, wenn das und das?
Ja, also es sind eigentlich, also ich würde immer hellhörig werden, wenn ich schnell gestresst bin oder auch dauerhaft mich gestresst fühle und vielleicht zum Beispiel extrem mit Schlafstörungen zu tun habe. oder auch so einer ständigen inneren Anspannung, die mich nicht zur Ruhe kommen lässt. Es gibt ja Menschen, die sagen, so war ich auch übrigens, ich habe dann auch gesagt, ich kann mich eigentlich nicht entspannen, nicht wirklich so. Es ist ständig irgendwie in mir so hoch am Rotieren. Also das wäre schon mal ein Alarmsignal für mich. Und dann eben auch die Beziehungsfrage, ne? Also sind für mich Beziehungen einfach? Kann ich gut neue Beziehungen knüpfen oder eben auch bestehende pflegen? Klar, in jeder Ehe oder so kracht's mal, das ist ja logisch. Aber kann ich damit irgendwie umgehen? Kann ich das wieder auffangen? Können wir uns versöhnen? Geht's dann weiter? Oder ist es schwierig? Also es gibt ja auch die Extremformen von Bindungsunfähigkeit, wo jemand das gar nicht hinbekommt, eine Beziehung einzugehen oder zumindest aufrecht zu erhalten. Und dann gibt's ständig wechselnde Beziehungen oder so. Also das wären Alarmsignale auf jeden Fall. Und lass mich denken. Also für mich ist auch so ein Aspekt, auf jeden Fall, kann ich wirklich tiefe Freude empfinden? Oder ist es etwas, was ich nicht kenne oder was mir sehr schwer fällt, zu haben, in mir wahrzunehmen? Ja, also so eine unbeschwerte Freude, wie so ein Kind haben kann, was so selbst vergessen im Sandkasten mit seinen Förmchen spielt oder sowas, ne? die Kinder können das in der Regel noch, heutzutage zumindest. Fällt mir das leicht? Kann ich das gut, wenn ich zum Beispiel mein Hobby pflege oder so? Oder ist es etwas, was mir unsagbar schwer fällt, mich einfach nur leicht und froh zu fühlen? Also das wären so drei Aspekte, denke ich.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Genau. Danke, das war echt spannend. Ich glaube, ein wirklich wahnsinnig unterschätztes Thema in unserer Gesellschaft, Traumatisierung, die ja oft in ganz anderem stillem Gewand vielleicht daherkommt.
Ja. Vielen Dank, dass ich darüber erzählen konnte.
Ja, danke, dass du uns das quasi vorgeschlagen hast oder auf uns zugekommen bist und gesagt hast, komm, wir müssen mal sprechen. Also das haben wir ja hier schon im Podcast auch schon mal gesagt. Wenn jemand von denen, die hier zuhören, sagt, ey, ich habe da ein Thema, ich habe irgendwie was erlebt, was ich teilen möchte oder ich baue mein Unternehmertum so auf und so weiter und so fort, gerne auf uns zukommen. Wir sitzen ja hier nicht im Elfenbeinturm, hoffen wir.
Genau, freuen wir uns. Und wir freuen uns darauf, Karin, dich wahrscheinlich wiederzusehen, nehme ich mal an, bei der nächsten Thaler und Thalar-Konferenz, wo wir uns ja gerade erst gesehen haben. Und Tobias, erzähl doch nochmal ganz kurz, vielleicht kleiner Exkurs, was macht dir die nächste Konferenz? Läuft bei dir? Also du planst wild. Gibt's auch Tickets? Das sind so Fragen, die ich dir gerne nochmal stellen wollte.
Ja, also wir planen gerade sehr aktiv. Programm wird jetzt so peu à peu zumindest mal das, wie man so schön sagt, das Line-Up veröffentlicht. Das ist ja nur ein Teil des schönen Thaler und Thalar-Mosaiks. Ne? Also was auf der Bühne passiert, ist das eine. Aber wir wissen ja irgendwie, das, was sonst drumherum passiert, das ist mindestens genauso spannend. Da veröffentlichen wir gerade immer weiter.
Und wie ist das Datum?
Ja, Datum ist 2. bis 4. September 2026, wieder im Kloster Volkenroda.
Und ich habe gehört, Martin Schleske, der ja letztes Mal ziemlich gut ankam, auch als Podcast gut ankam, der ist wieder dabei. Habe ich das richtig?
Das ist richtig,
auf LinkedIn gelesen. Ja. Du erzählst mir das ja nicht. Ja, du musst ja auch lesen.
Ja, du gehst ja nicht ran, wenn ich dich anrufe, aber das Herz liebt die Wiederholung, von daher haben wir gesagt, vor allen Dingen auch, weil Martin ja auch Bereitschaft signalisiert hat, dass wir da den Teil 2 machen, nochmal weitersprechen. Und es wird ja so um das Thema gehen und bringt viel Frucht. Das kann man natürlich auch so ein bisschen drohend hören, aber das ist ja eigentlich auch aus so einer Bindung, zumindest theologisch gesehen, erfolgt das ja. Und ja, freue mich, dass wir da jetzt schon über die Hälfte der Tickets weg haben. Von daher ist das jetzt, sag ich mal, als Organisator deutlich entspannter anzugehen alles. Und wir gucken jetzt halt, dass wir noch die passenden Leute finden, auch so vom Input. Und ist gerade spannend.
Prima. Karin, vielen Dank, dass du da warst. Extrem spannendes Thema. Und liebe Grüße an Günther. Ne?
Das mache ich. Und danke nochmal an euch. Und bis demnächst.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.
Thaler und Thalar, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.